Haben Sie ein paar Minuten Zeit? Legen Sie sämtliche Werkzeuge beiseite, Stift, Kochlöffel, Stricknadeln. Machen Sie sich bereit für einen Radiobeitrag der anderen Art. Dafür brauchen Sie Ihre Hände als Werkzeug. Dann kann es auch schon losgehen. Machen Sie am besten gleich mit. Halten Sie in Ihrer Hand eine imaginäre Banane. Mit der anderen Hand schälen Sie diese von oben nach unten bis circa zur Hälfte. Stellen Sie es sich vor wie im Bilderbuch. Fertig? Sie haben wahrscheinlich soeben Ihr erstes Wort in Gebärdensprache gesprochen, nämlich Banane. Die österreichische Gebärdensprache, kurz ÖGS, ist eine vollwertige und eigenständige Sprache. Seit dem Jahr 2005 ist die österreichische Gebärdensprache in der österreichischen Verfassung als Minderheitensprache verankert. ÖGS ist die Muttersprache bzw. die bevorzugte Erstsprache für ca. 10.000 gehörlose Menschen in Österreich. Anders als Lautsprachen, welche über den auditiven Kanal wahrgenommen werden, sind Gebärdensprachen visuell gestische Sprachen. Sie werden über die Augen, also visuell, aufgenommen. Die deutsche Laut- und Schriftsprache ist für gehörlose Österreicherinnen und Österreicher eine Zweitsprache und muss wie eine Fremdsprache erlernt werden. Da gehörlose Menschen jedoch nicht hören können, wird dieser Lernprozess noch einmal schwieriger. Stellen Sie sich vor, Sie lernen zum Beispiel Russisch, ohne zu wissen, wie die russischen Buchstaben ausgesprochen werden. Sie müssen sich also die Zusammenstellung der Buchstaben, alle Wörter, bildhaft merken. Können Sie sich das vorstellen? Für gehörlose Menschen, die nie in ihrem Leben gehört haben, ist vor allem auch die Anwendung der Lautsprache sehr schwierig. Wörter werden oft nicht ganz richtig bzw. für ungeübte Ohren unverständlich ausgesprochen. Wenn man nicht hört, kann man nicht so einfach nachsprechen und außerdem nicht kontrollieren oder ausbessern, wenn man sich verspricht. Daher bevorzugen die meisten gehörlosen Menschen, mit den Händen zu kommunizieren. Visuell. Lautlos. Lange Zeit und teilweise auch heute noch werden gehörlose Menschen daher als taubstumm bezeichnet. Gehörlose Menschen sind aber nicht stumm. Gesprochen wird mit den Händen, über alles. Man kann in ÖGS sowohl plaudern als auch fachsimpeln. Trotzdem war die österreichische Gebärdensprache lange Zeit verpönt. Die gängige Meinung war, dass die Sprachentwicklung gehörloser Menschen am besten durch die Verwendung der Lautsprache gefördert wird und ja keine Gebärdensprache verwendet werden soll. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Gehörlose Kinder machen, wenn sie von Beginn an gebärdensprachlich gefördert werden, ähnliche Sprachentwicklungsschritte wie hörende Kinder. Es ist mittlerweile auch bewiesen, dass der Erwerb einer Zweit- bzw. Fremdsprache einfacher ist, wenn die Mutter- bzw. Erstsprache gut beherrscht wird. Durch das jahrelange Schattendasein, um nicht zu sagen das Verbot der Gebärdensprache, ist eine normale Sprachentwicklung jedoch bei vielen gehörlosen Menschen nicht der Fall. Die meisten gehörlosen Kinder werden in ein hörendes Umfeld geboren. Ihre Eltern haben sich vielleicht noch nie mit Gebärdensprache beschäftigt und nach wie vor gibt es von offizieller Seite nur wenige Informationen und Unterstützung für Familien mit gehörlosen Kindern. Oft wird daher weder die Gebärdensprache noch die Lautsprache oder Schriftsprache richtig erlernt und es kommt zu Bildungsdefiziten. Obwohl gehörlose Menschen in Österreich spätestens seit der Anerkennung der österreichischen Gebärdensprache im Jahr 2005 die gleichen Rechte haben wie hörende Menschen, hinkt das Bildungssystem noch hinterher. Selbst in den wenigen speziellen gehörlosen Schulen wird kaum in ÖGS unterrichtet. Bei vereinzelten bilingualen Schulversuchen, wo also sowohl in Deutsch als auch in ÖGS unterrichtet wurde, haben sich große Erfolge gezeigt. Trotzdem wird die bilinguale Unterrichtsmethode größtenteils nicht umgesetzt. Es geht sogar so weit, dass Lehrerinnen und Lehrer selbst in gehörlosen Schulen kein spezielles Level an Gebärdensprachkompetenz nachweisen müssen. Vielleicht haben Sie nun ein Bild davon, mit welchen Schwierigkeiten gehörlose Menschen von Beginn an konfrontiert sind. Gleichberechtigter Zugang zu Information und Bildung ist die Voraussetzung für eine selbstbestimmte Lebensführung und gelebte Chancengleichheit. Bis dies erreicht wird, gibt es in Österreich noch viel zu tun. Nun aber wieder zurück zur Gebärdensprache an sich. Sind Sie bereit für Ihr nächstes Wort? Strecken Sie den Zeigefinger einer Hand aus, als ob Sie auf etwas zeigen möchten. Drehen Sie die Fingerspitze so, dass sie in Richtung Ihres Haaransatzes zeigt und zeichnen Sie mit dem Zeigefinger, ein paar Zentimeter von Ihrem Gesicht entfernt, einen Kreis in die Luft. Das ist die Gebärde für Sonntag, zumindest in Wien, der Steiermark oder Niederösterreich. In der österreichischen Gebärdensprache gibt es, wie in der Lautsprache auch, verschiedene Dialekte. Es unterscheiden sich die Gebärden für alltägliche Begriffe wie Wochentage oder Monatsnamen oft von Bundesland zu Bundesland. Gehörlose Menschen kennen die unterschiedlichen Varianten meist und erkennen daran, woher der Gesprächspartner kommt oder zumindest wo er oder sie die Gebärdensprache erlernt hat. Es ist damit vergleichbar, dass auch Sie beim Sprechen hören, ob Ihr Gegenüber aus Tirol, Salzburg oder Wien stammt. Wie Sie vermutlich jetzt schon richtig kombiniert haben, ist die Gebärdensprache nicht international. Es gibt nationale Gebärdensprachen, die von Land zu Land unterschiedlich sind. ÖGS in Österreich, DGS, das steht für Deutsche Gebärdensprache, in Deutschland, ASL, American Sign Language, in den USA, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Man kann also nicht nur eine Gebärdensprache als Fremdsprache erlernen, sondern neben ÖGS zum Beispiel auch noch die amerikanische oder die britische Gebärdensprache. Gebärdensprachen sind keine 1:1 Übersetzungen der jeweiligen Landessprachen. Wie ganz am Anfang kurz erwähnt, sind sie eigenständige, natürlich gewachsene Sprachen mit einer eigenen Grammatik und einer eigenen Struktur. Um das zu verdeutlichen, lernen wir vielleicht noch zwei weitere Gebärden, und zwar Ich und Essen. Wenn Sie mit dem Zeigefinger auf sich selbst zeigen, heißt das bereits Ich. Das hätten Sie wahrscheinlich auch ohne Anleitung gewusst. Und genauso die Gebärde für Essen. Auch dabei handelt es sich um eine natürliche Bewegung. Sie führen dabei die Fingerspitzen einer Hand Richtung Mund. Sie können nun bereits Ihren ersten ganzen Satz in Gebärdensprache sagen, und zwar, ich esse eine Banane. In der ÖGS wird das Verb jedoch immer zum Schluss gebärdet. Das heißt, Sie würden dann die Wörter folgendermaßen aneinanderreihen. Ich, Banane, essen. Wenn Sie mit dem Zeigefinger auf Ihren Gesprächspartner zeigen, statt auf sich selbst, heißt das, du isst eine Banane. Gebärden würden Sie wieder in der Reihenfolge du, Banane, essen. Gebärdensprachen bestehen aber nicht nur aus einzelnen Gebärdenzeichen, sondern auch Oberkörperhaltung, Mundbewegungen und vor allem die Mimik sind wichtige grammatikalische Bestandteile der ÖGS. Die Mimik muss immer an das, was Sie sagen, angepasst sein. Die Gebärden für schön oder lustig macht man zum Beispiel nicht mit einem traurigen Gesichtsausdruck. Das würde nicht zusammenpassen und wäre grammatikalisch falsch. Wenn Sie den Satz von vorhin gebärden, also du Banane essen, und dabei ein fragendes oder überraschtes Gesicht machen, dann wird aus dem Aussagesatz eine Frage und heißt übersetzt sowas wie isst du Bananen? Die Mimik kann aber noch sehr viel mehr ausdrücken. Wenn sich jemand über etwas lustig macht, ironisch sein will oder verärgert ist, so merkt man das am Gesichtsausdruck der gebärdenden Person. Man kann sagen, dass Gefühle, die man bei Lautsprache sprechenden Personen wahrscheinlich am Tonfall erkennt, in Gebärdensprache über die Mimik transportiert werden. Auch die Mundbewegungen sind wichtig. Es ist Ihnen vielleicht schon aufgefallen, dass gehörlose Personen oder Dolmetscherinnen, wenn sie sich in Gebärdensprache unterhalten, auch den Mund bewegen. Es wird ohne Stimme mitgesprochen. Dabei spricht man aber nicht den deutschen Satz. Das wäre aufgrund der unterschiedlichen Grammatik und vor allem der unterschiedlichen Satzstellung extrem schwierig, sondern man formt mit dem Mund die einzelnen Wörter, die man gebärdet. Also gleichzeitig lautlos sprechen und gebärden. Ich Banane essen. Die Mundbewegungen, auch Mundbild genannt, sind außerdem sehr wichtig, weil sich manche Gebärden sehr ähnlich schauen oder sogar gleich sind. Butter und Marmelade wird zum Beispiel mit den Händen gleich gebärdet, unterscheidet sich aber durch das Mundbild, weil eben das Wort Butter oder Marmelade auf den Lippen anders aussieht. Ein häufiger Irrglaube ist, dass man sich mit gehörlosen Personen auch ohne Gebärdensprache einwandfrei unterhalten kann, weil Gehörlose perfekt Lippen lesen können. Es stimmt schon, gehörlose Personen sind meist bessere Lippenleser als Hörende, aber nur ca. 30% der deutschen Sprache lassen sich eindeutig von den Lippen ablesen. Und das unter idealen Voraussetzungen. Das heißt, wenn man die Person gut kennt, die Lichtverhältnisse passen und man vielleicht auch weiß, um welches Thema es geht. Ansonsten besteht der Großteil einer Unterhaltung aus Vermutungen und Rätselraten. Daher kommt es oft zu Missverständnissen oder man muss ein und dasselbe Wort oder Sätze mehrmals wiederholen, was für keinen Gesprächspartner wirklich befriedigend ist. Viele Wörter schauen auf den Lippen sehr ähnlich oder gleich aus und es ist unmöglich, das richtige Wort zu erkennen. Probieren Sie es aus. Stellen Sie sich vor den Spiegel und sprechen Sie die Wörter Butter, Mutter, Buddha und Bruder. Würden Sie den Unterschied auf den Lippen erkennen? Um Gebärdensprache richtig wahrnehmen zu können, ist es also wichtig, dass man sich nicht nur auf die Hände konzentriert, Sie müssen den sogenannten Gebärdenraum gut im Blick haben, das heißt Kopf und Oberkörper Ihres Gesprächspartners. Der Gebärdenraum ist ungefähr der Raum vor dem Körper, den man mit den Händen erreichen kann. Außerdem ist wichtig, dass Sie Ihrem Gesprächspartner immer in die Augen sehen. In Gebärdensprache gibt es keine direkte Kommunikation ohne Blickkontakt. Mit ein bisschen Übung werden Sie merken, dass der Kopf und die Gebärdenzeichen, für die der ganze Gebärdenraum genutzt wird, gleichzeitig wahrgenommen werden können. Der Gebärdenraum wird auch dazu genutzt, zeitliche Unterscheidungen zu machen. In ÖGS werden keine unterschiedlichen Zeitformen von Verben gebildet. Ob etwas schon passiert ist oder noch passieren wird, kann durch die zusätzliche Gebärde für war oder komm klargestellt werden. Oder man macht eine konkrete Zeitangabe dazu, wie gestern Abend oder nächste Woche. Chronologische Aufzählungen von Vergangenheit bis Zukunft beginnen im Gebärdenraum entweder links vor dem Körper für Vergangenes und je weiter man sich Richtung rechts bewegt, desto weiter fortgeschritten ist die Zeit. Oder man gebärdet Vergangenes oder Gegenwärtiges nahe beim Körper und Zukünftiges weiter vorne im Gebärdenraum. Die Zeitangabe von Montag bis Freitag wird in Gebärdensprache entweder von links nach rechts oder von hinten nach vorne gebärdet. Abschließend zu diesen ersten Infos über die österreichische Gebärdensprache sei noch angemerkt, dass nicht alle Gebärden so bildhaft sind wie die, die heute erklärt wurden. Grob kann unterschieden werden zwischen ikonischen und abstrakten Gebärden. Die ikonischen, also bildhaften, Gebärden sind die, welche man wahrscheinlich auch ohne einen Gebärdensprachkurs zu besuchen verstehen würde. Dazu gehören beispielsweise die Gebärden für Banane oder Haus. Dazu kommen noch Handhabungsgebärden, welche man auch ohne Vorwissen automatisch richtig machen würde. Dafür können Sie probieren, einen imaginären Burger zu essen oder imaginär Zähne zu putzen, mit Zahnbürste oder Zahnseide. Diese Gebärden sehen so aus, wie Sie es in der Realität auch machen würden, also wie man Dinge handhabt. Schwieriger wird es jedoch, wenn es um abstrakte Zeichen geht. Diese lassen sich nicht so einfach über Radio erklären. Auch zweidimensionale Gebärdenwörterbücher lassen nur bedingt erahnen, wie die Gebärde wirklich aussieht. Zu den abstrakten Zeichen gehören zum Beispiel die Gebärden für Wochentage, Monatsnamen, Farben oder viele andere mehr. Die beste Möglichkeit, Gebärdensprache zu erlernen, ist, einen Kurs zu besuchen und direkt von der gehörlosen Person die Gebärden abzuschauen. Trotzdem hoffen wir, dass Ihnen dieser akustische Einblick in die visuelle Welt der Gehörlosen gefallen hat. In den nächsten Minuten möchten wir Ihnen ein paar Aspekte der Gehörlosenkultur vermitteln. Denn gehörlose Menschen sprechen nicht nur eine andere Sprache, sie leben auch eine andere Kultur. Dieses Zeichen der Anerkennung ist für gehörlose Menschen nicht wahrnehmbar. Man hört es nicht, wenn in die Hände geklatscht wird. Daher gibt es in der Gehörlosenkultur die fliegenden Hände. Nach einem Vortrag, einer Darbietung oder um einfach nur zu sagen, Bravo, das hast du gut gemacht, werden dafür beide Hände in die Luft gestreckt und die Handgelenke hin und her gedreht. Haben Sie es ausprobiert? Hände in die Höhe und die Handgelenke abwechselnd nach links und rechts drehen. So sieht Applaus in der Gehörlosenkultur aus. Was meinen Sie, kann man mit diesem Klopfen vermitteln? Gehörlose Personen klopfen zum Beispiel auf den Tisch, um sich gegenseitig guten Appetit zu wünschen. Das wird gemacht, weil sich der Tisch bewegt, man die Vibrationen, die durch das Klopfen entstehen, spüren kann. Man kann auch auf den Tisch klopfen, um einer gehörlosen Person zu signalisieren, dass man was von ihr braucht. Wenn eine gehörlose Mitarbeiterin oder ein gehörloser Mitarbeiter zum Beispiel beim Computer sitzt und konzentriert arbeitet, klopfen Sie einfach auf den Schreibtisch. Die gehörlose Person schaut zu Ihnen auf und Sie können kommunizieren. Es ist unbedingt notwendig, dass zwischen Ihnen und Ihrem gehörlosen Gegenüber Blickkontakt besteht. Sonst können Sie nicht miteinander sprechen. Eine weitere Möglichkeit, die Aufmerksamkeit Ihres gewünschten Gesprächspartners auf sich zu ziehen, haben Sie soeben gehört. Stampfen. Gehörlose Personen spüren die Vibration, die durch das Stampfen entsteht, über den Boden und würden sich nach der Quelle umsehen. Wieder gilt die erste Regel: Sobald sie sich in die Augen sehen, kann es losgehen mit ihrem Gespräch. Auch mit Licht ein- und ausschalten bewirken sie, dass sie die Aufmerksamkeit von gehörlosen Personen auf sich lenken. In der Gehörlosenkultur ist auch das Zeichen dafür, dass jemand da ist, der etwas mitteilen möchte. Abgesehen von den bereits genannten Möglichkeiten, also Klopfen, Stampfen oder Lichtschalter betätigen, können Sie der gehörlosen Person einfach auch nur winken oder sie berühren. Achten Sie dabei darauf, dass das Winken eine relativ große Bewegung sein sollte, damit es auch wirklich auffällt, dass Sie ein Gespräch beginnen möchten. Und auch beim Berühren sollen einige Regeln beachtet werden. Berühren Sie die gehörlose Person, mit der Sie sprechen möchten, am Oberarm oder an der Schulter. Immer an der jeweiligen Seite, wo Sie stehen. Die gehörlose Person wird sich in diese Richtung drehen. Berühren Sie nicht den Rücken, das bewirkt ein ungutes Gefühl bei der gehörlosen Person und außerdem weiß er oder sie dann nicht, wo sie sind.
Hallo! Hey du! Hallo! Was ist mit dir?
Hauptsache ist es jedenfalls, dass Sie sich bewusst sind, dass Schreien nichts nutzt. Rufen Sie also nicht nach der gehörlosen Person, wie Sie es wahrscheinlich aus Ihrem Alltagsleben gewohnt sind. In diesem Fall hilft es Ihnen nicht weiter. Auch wenn Sie dann mit der gehörlosen Person kommunizieren, sprechen Sie ganz normal, nicht schreien, nicht übertrieben artikulieren. Das macht das Lippenlesen nur noch schwieriger. Wenn Sie nicht Gebärdensprache können, schreiben Sie Stichworte oder wichtige Dinge auf einen Zettel. Lippenlesen führt oft zu Missverständnissen. Wenn Sie etwas aufschreiben oder wohin zeigen, beachten Sie dabei, dass Ihr gehörloser Gesprächspartner nicht gleichzeitig auf Sie und den Zettel schauen kann. Somit kommen wir wieder zurück zur Regel Nummer 1, Blickkontakt. Sie wissen, ohne Blickkontakt gibt es keine direkte Kommunikation. Daher ist es für gehörlose Menschen besonders wichtig, freie Sicht zu haben. Jede Kommunikation und Wahrnehmung läuft visuell ab. Ein Mittagstisch in einer gehörlosen Familie wird nicht mit vielen Blumenvasen, hohen Gläsern oder sonstiger Dekoration bestückt sein, damit die ungestörte Wahrnehmung des Gebärdenraums möglich ist. Der technische Fortschritt der letzten Jahrzehnte hat selbstverständlich auch für die Gehörlosengemeinschaft einige Änderungen mit sich gebracht. Zusätzlich zu den Treffen in Vereinen wird nun auch die Kommunikation über Internet mittels Videochat oder Videobotschaften, aber auch SMS und Videotelefonie vermehrt genutzt, um schneller und wenn möglich auch in Gebärdensprache kommunizieren zu können. Ein weiterer kultureller Aspekt ist, dass die Gehörlosengemeinschaft sehr in Vereinen strukturiert ist. Bei Treffen in unterschiedlichen Gruppen und Vereinen ist es möglich, die gemeinsame Kultur zu pflegen und vor allem die Kommunikation in Gebärdensprache aktiv zu leben, wie es sonst im Alltag nur schwer möglich ist. So gibt es in Österreich zum Beispiel zahlreiche Gehörlosensport- und Kulturvereine sowie die Landesverbände der Bundesländer, welche die Interessen der Gehörlosengemeinschaft bzw. der einzelnen Vereine weiter vertreten. Zusammengefasst kann man sagen, dass diese Vernetzung der Gehörlosengemeinschaft in kleinem Rahmen auf regionaler Ebene beginnt und sich weltweit fortsetzt. Regelmäßige Treffen in den Vereinen, gemeinsame Ausflüge und Aktivitäten und reger Austausch innerhalb der weltweiten Gehörlosengemeinschaft sind in dieser Art und Weise einzigartig. Alle 4 Jahre findet beispielsweise das größte internationale Gehörlosentreffen statt, der Weltkongress der Gehörlosen. Bisherige Veranstaltungsorte waren beispielsweise Rom, Paris, Warschau, Washington oder auch Wien, um nur einige zu nennen. 2015 wird dieser Kongress wieder stattfinden, und zwar in Istanbul.
Adanne, wie heißt du?
Eine weitere Besonderheit der Gehörlosengemeinschaft sind die Gebärdennamen. Wenn man gehörlos ist bzw. der Gehörlosengemeinschaft angehört, bekommt man relativ rasch einen Gebärdennamen. Auch Personen öffentlichen Interesses, also Politikern oder anderen Berühmtheiten, werden Gebärdennamen zugeordnet. Der Gebärdenname ist ein Gebärdenzeichen, welches ein äußeres Merkmal widerspiegelt oder eine Charaktereigenschaft der Person oder ein anderes Markenzeichen. Zusätzlich zum Rufnamen, wie ihn sowohl gehörlose als auch hörende Menschen haben, wird der Gebärdenname innerhalb der Gehörlosengemeinschaft verwendet, um eine Person zu kennzeichnen. 2 Personen mit dem gleichen Namen können unterschiedliche Gebärdennamen haben. Ein Martin heißt dann in Gebärdensprache übersetzt zum Beispiel Flinzerl, ein anderer Martin Stoppelklatze. Das sind jetzt zwar 2 erfundene Beispiele, jedoch kann man schon sagen, dass Gebärdensprache oft auch sehr direkt ist. Man nimmt sich bei Personenbeschreibungen meist kein Blatt vor den Mund. Auffallende Merkmale werden deutlich beschrieben. In der deutschen Lautsprache würde man einige Dinge vielleicht umschreiben, die man in Gebärdensprache sehr direkt und unverblümt zum Ausdruck bringt.
Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen im Theater. Ich freue mich, dass der Saal so wunderbar gut gefüllt ist.
Auch das Theater stellt einen Teil der Gehörlosenkultur dar. Es gibt einige Theatergruppen, wo Gehörlose und hörende Schauspielerinnen Stücke speziell mit Gebärdensprache einstudieren. Gebärdensprachpoesie ist eine weitere Ausdrucksform, die von gehörlosen Künstlerinnen genutzt wird, um ihre Gefühle und Erfahrungen auszudrücken. Oft werden Theaterstücke oder Poesie im Rahmen von eigenen Veranstaltungen dargeboten. Eine moderne Entwicklung, die auch die Gebärdensprache mitgemacht hat, ist der Poetry Slam. In der Gehörlosengemeinschaft sagt man dazu Deaf Slam. Wissenswert ist darüber hinaus auch noch, dass Gehörlosenwitze ein wichtiger Bestandteil der Gehörlosenkultur sind. Allerdings kann man die Inhalte nur schwer in Lautsprache wiedergeben. Zum Abschluss möchten wir Ihnen noch etwas zum Thema gehörlose Personen und Musik erzählen. Vielleicht haben Sie ja schon davon gehört, dass gehörlose Personen auch Musik wahrnehmen können. Die Vorlieben sind hier ganz unterschiedlich. Vielleicht kennen Sie ja das Gefühl, wenn Sie ein Konzert besuchen und es wirklich laut ist, dass man zum Beispiel den Bass so richtig spürt, im Bauch. Das spüren gehörlose Personen natürlich auch. Vor allem rhythmische Musik wird über Vibrationen wahrgenommen, wenn die Musik zum Beispiel bei Konzerten oder auch über Kopfhörer laut aufgedreht ist.
Sie macht Musik auf, wenn sie laut ist. Das ist alles, was sie hört. Sie macht Musik auf.
Einige gehörlose Personen finden es auch schön, einem klassischen Orchester zuzusehen. Andere wieder besitzen weder Radio noch Stereoanlage noch CDs. Wirklich jede gehörlose Person hat seinen eigenen Bezug zu Musik. Aber bei gehörlosen Veranstaltungen kann es schon mal richtig laut werden. Die Gehörlosengemeinschaft lebt eine Minderheitenkultur, die wie jede andere Kultur sehr facettenreich und vielfältig ist. Es ist wirklich spannend und aufregend, diese mitzuerleben. Verschließen Sie also nicht die Augen davor.